Unser Volk sehen lernen. Unser Volk sehen lernen. Und ich möchte dir am Anfang eine Frage stellen. Wen, oder mehrere Fragen stellen, wen siehst du, wenn du deine Nachbarschaft anschaust? Wen siehst du da? Oder die Menschen in der Fußgängerzone, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und siehst die ganzen Menschen in dieser Fußgängerzone, wen siehst du da? Wie siehst du den Menschen an? Was macht es mit dir, wenn du diese Menschen siehst? Oder wenn du plötzlich in eine Demo reingerätst, wumm, und die rasen dich um und ziehen dich mit und du denkst, welche Menschen siehst du dann? Jetzt war gerade Christopher Street Day. Was wäre, wenn diese Masse gekommen wäre und du achtest nicht drauf und wusch, bist du mitten da drin? Was siehst du, wenn du diese Menschen anschaust? Oder wenn du den Fernseher anschaltest und einen Bericht siehst über die Deutschen, über die Geschichte von Deutschland. Das ist ja meistens eher so ein dunkleres Thema, wenn man über eine Reportage über Deutschland sieht. Oder auch manchmal was Schöneres, wenn man über das Wirtschaftswunder berichtet, was da alles passiert ist. Was siehst du, wenn du unser Volk anschaust? Und unser Volk ist ja nicht mehr nur Deutsch in dem Sinne, sondern wir sind ja international geworden. Es sind viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Deutschland wird immer bunter und in meiner Ansicht, wie ich das erlebe, auch immer schöner, weil sie vielfältiger wird von den Menschen, von dem, was hier entsteht, was unser Volk heute darstellt. Was siehst du, wenn du diesen bunten Haufen anschaust, in dem wir heute leben? Wo oder wie siehst du dein Volk? Wie sehe ich mein Volk, zu dem ich heute gehöre? Vor 2000 Jahren ist Jesus durch viele verschiedene Städte und Dörfer gezogen und hat auch sein Volk angeschaut. Und zwar das Volk Israel, das Volk, zu dem er gehört. Er als Jude, als jemand, der in dieses jüdische Volk hineingeboren wurde, der Sohn Gottes, und dann dieses Volk sieht. Und er zieht von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und schaut sein Volk an. Und in Matthäus 9 wird er berichtet, was er dann sieht, als er sein Volk anschaut. Und das möchten wir uns jetzt genau gemeinsam anschauen. Matthäus 9, ab Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus reist überall herum, alle möglichen Städte und Dörfer. Und er war in den Synagogen, durfte die Lehre, und die Menschen durften die Lehre von Jesus hören. Jesus war zugänglich, der Sohn Gottes war zugänglich. Man konnte in die Synagoge gehen, konnte ihn live hören. Und die Menschen gingen dahin, haben zugehört, haben gehört, was hat dieser Menschensohn zu sagen. Manche haben sich gefragt, was ist das für ein Mensch? Ist das nur ein Mensch? Ist das ein Prophet oder ist das wirklich der Sohn Gottes, was er ja behauptet hat? Aber er wollte, dass sein Volk etwas von dem erfährt, was ihn so auf dem Herzen brennt. Und er ging in Diskussion mit Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, diejenigen, die normalerweise in den Synagogen gelehrt haben, und ging mit ihnen in Diskussionen, weil er gemerkt hat, wie sie lehren und wie eigentlich Gott möchte, dass die Menschen gelehrt werden. Denn er wollte, dass sein Volk aus einer Vollmacht heraus gelehrt wurde und nicht aus Menschensatzungen heraus, was alles zu erfüllen ist, und macht es ja so, wie wir das euch jetzt vorschreiben, und wehe nicht, dann kommen wir und belehren euch wieder. Und Jesus sagt, hey, es geht um die Vollmacht, die Gott uns gibt, und dann kann etwas passieren. Aber gerade auch das Evangelium, die Botschaft von dem Reich Gottes, was Jesus so auf dem Herzen gebrannt hat, war ihm so wichtig. Denn nur dort, wenn wir dieses Reich kennenlernen, was Gott für uns vorbereitet, was Gott für damals auch für das Volk Israel schon vorgedacht hat, erst dort kann wirklich, wenn wir das begriffen haben, kann echte Hoffnung in unser Leben hineinkommen, Hoffnung in das Volk Israel. Denn nur dort ist ein wahres Zuhause. Das hier, wir wissen es, das ist vielleicht 80 Jahre unser Zuhause. Aber was dann? Gott sagt, ich bereite die Wohnungen. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, dass er die Wohnung bereitet, die danach kommen werden. Das wahre Zuhause, die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist das Reich Gottes, wozu Jesus einlädt. Und er sagt, ich möchte, dass mein Volk es kennt und weiß, dass es das gibt und dass sie dafür bestimmt sind. Und, aber das Schöne an dem, wie Jesus hier handelt, wie es hier beschrieben wird, ist, dass er eben nicht nur redet und sie totredet mit tollen Argumenten oder wie auch immer, sondern es war wirklich in Vollmacht. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch gehandelt. Und zwar, er hat gehandelt nach den Regeln, die das Reich Gottes, die dem Reich Gottes entspricht. Die Regeln im Reich Gottes sind andere Regeln wie das, was wir hier auf der Erde haben. Denn dort in diesem Reich Gottes, dort hat die Krankheit keine Macht mehr. Dort hat das Leid keine Macht mehr. Es hat keinen Raum mehr. Er redet von und lebt außer Kraft dieses Reiches Gottes. Deswegen konnte er heilen, weil er nicht nur von diesem Reich geredet hat, sondern aus diesem Reich heraus gelebt und gehandelt hat. Er war der Vertreter von diesem Reich, das noch kommen wird für uns, aber für ihn schon ganz Realität. Der Adressat war ganz klar. Für Jesus war sein Adressat nicht die ganze Welt. Jesus ist als Jude auf die Erde gekommen und hatte sein Volk im Blick, das Volk Israel. Und für dieses Volk war er die erste Zeit in erster Linie unterwegs. Gott hat dieses Volk ursprünglich, wenn man das Alte Testament so mal durchforstet und mal wirklich verinnerlicht, hat er dieses Volk ursprünglich auserwählt, damit es sein Volk hier auf dieser Erde ist, damit alle Völker an diesem Volk sehen, wer Gott ist. Dass sie an diesem Volk Israel Gott erkennen können. Dass sie Gott, alle Völker dieser Erde, Gott begegnen können durch dieses Volk Israel. Aber letztendlich war es eben nicht das Hoffnungsbringervolk, das sich Gott eigentlich gedacht hat und sich gewünscht hat, dass es dadurch passiert. Im Gegenteil, es heißt in Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gott hat sich immer wieder angeboten, ich möchte euch leiten, ich möchte euer Gott sein, ich möchte euer König sein. Und das Volk ist immer wieder weggelaufen, hat sich verirrt, hat den Hirten abgelehnt und war sozusagen im Nirvana verschwunden, verstreut, orientierungslos. Und Jesus, wir müssen uns vorstellen, Jesus sieht dieses Volk an und es trifft ihn mitten in sein Herz hinein. Dieser Schmerz, dass dieses Volk keinen Hirten hat, obwohl es das auserwählte Volk ist. Es hat ihm das Herz fast zerrissen. Warum eigentlich? Warum hat es Gott so, Jesus so bewegt? Weil er so viele Menschen spürt, die erschöpft sind. Weil sie immer wieder versuchen, aus eigener Kraft ohne Vertrauen auf ihren Schöpfer zu leben. Hilflose Überforderung. Sie sind hilflos überfordert mit der Herausforderung des Lebens, zu was der Mensch eigentlich bestimmt ist. Menschen, die nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist, das kennen wir irgendwo her, oder? Wer weiß, was richtig und falsch ist? Jeder darf doch selbst entscheiden, was richtig und falsch ist heutzutage. Aber sie, als die Menschen, die eigentlich wissen könnten, was richtig und falsch ist, weil sie das auserwählte Volk sind, sind orientierungslos. Sie haben keinen Anleiter, sie haben keinen Hirten mehr, keinen, der ihnen zeigt, wer sie sind als dieses erwählte Volk, welcher Wert sie haben, warum sie eigentlich keine Angst haben müssten und dass sie eigentlich wissen könnten, wie sie die Antworten auf diese Fragen finden. Eigentlich wissen sie es, aber sie wissen es doch nicht mehr. Sie sind letztendlich komplett verirrt. Und das als Volk, das Gott auserwählt hatte. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es wohl, wenn Jesus jetzt noch seinen Blick erweitert hätte auf die ganzen Völker dieser Erde. Ich glaube, Jesus wäre zusammengeklappt vor diesem Schmerz, den er empfindet in diesem Moment. Sein eigenes Volk, was auserwählt war, sieht schon Gott nicht. Wie ist es erst mit den Völkern, die komplett gar keine Orientierung finden können, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben? Und wie ist es bei uns? Wir glauben ja, dass Jesus in Christus, dass Gott in Christus Mensch wurde, durch den Heiligen Geist heute in uns lebt, dass wirklich Christus jetzt in uns lebt. Was bedeutet das, wenn Jesus diese Menschen damals angeschaut hat und Jesus in uns lebt und wir unser Volk anschauen? Haben wir unser Volk auf dem Herzen, wie es Jesus auf seinem Herzen gehabt hat? Er möchte, dass sie Orientierung finden. Jesus war gefühlt überall in den verschiedenen Städten und Dörfern, er ist überall hingegangen, aber das reichte scheinbar nicht, dass diese Menschen Orientierung finden konnten. Jesus macht uns darauf aufmerksam, was eigentlich wirklich zählt. Denn nicht jeder sieht das Volk. Dieses tiefe Mitleid, das Jesus hier gemeint hat, kann man auch, wenn man den Grundtext mal anschaut, nochmal anders übersetzen. Man kann es übersetzen, das ist jetzt richtig schmerzhaft, alle Mediziner verzeihen mir jetzt diese Übersetzung, weil das eigentlich nicht möglich ist, aber wenn man es übersetzt, heißt es, sein Herz drehte sich im Leib herum. Das Herz drehte sich im Leib herum. Das müssen Schmerzen gewesen sein, wenn man das in Gefühle ausdrückt. Das ist unbeschreiblich. Sein Herz drehte sich im Leib herum, so weh hat es getan. Krankheiten, wirtschaftliche Armut, Fremdherrschaft, sie waren ja besetzt von dem Römischen Reich. Aber das war ja noch nicht mal das Schlimmste, was das Volk Israel damals erleben musste. Das Volk war nämlich in der Seele krank. Auch wenn die meisten das nicht gesehen haben, war doch die Seele krank. Jesus sieht es mit diesem Blick der Liebe, den er aus Gott heraus hatte, an. Und genau dieser Blick geht weit über das hinaus, was wir oft sehen oder wie wir unser Umfeld wahrnehmen, auch wenn wir unser Volk anschauen. Wir können lernen, wie wir in der Nachfolge Jesu auch unser Volk sehen lernen dürfen. Und das ist heute Morgen mein Ziel, dass wir anfangen oder vielleicht weitermachen an dem Punkt, dass wir lernen, unser Volk zu sehen. Das Volk, in dem wir leben. Ich bin davon überzeugt, wer Jesus wirklich näher kommt, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, er darf mein Heiland sein, er darf mein Erlöser sein, ich gebe ihm mein Leben. Ich glaube, wenn wir Jesus dann näher kommen, dann spüren wir etwas davon, wie Jesus diese geliebte Welt anschaut. Dann wird es wehtun, weil wir anfangen, die Menschen durch Jesu Augen zu sehen, unser Volk durch Jesu Augen zu sehen. Wir fangen an, unser Volk mehr zu lieben als je zuvor. Nicht aus egoistischen Gründen, sondern weil Gott seine Menschen liebt und auch dieses Volk, in dem wir leben, wovon wir Teil davon sind. Und ich frage mich, gilt das, was Jesus letztendlich hier gesagt hat oder auch gefühlt hat oder festgestellt hat, nicht letztendlich gerade auch für uns heute? Und ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Denn es hat etwas mit dem großen Auftrag, wie es vorher schon mal gesagt wurde vom Tim, dass wir hinausgesendet sind in die Welt, in alle Völker, um Botschafter von diesem Jesus Christus zu sein, dass sie auch ihn erkennen und ihm anfangen nachzufolgen. Die Not ist riesig, aber unser eigenes Volk sieht es oft nicht. Ich sage nicht, dass es immer nicht sieht, aber oft sieht es es nicht. Und ich muss da gar nicht weit wegschauen. Ich kann da auch in unsere eigenen Kirchen hineinschauen, manchmal auch bei mir selbst schauen, dass ich vergesse, wen ich eigentlich sehen sollte und schaue oftmals nur auf mich. Ich finde es das Schlimmste, wenn die eigene Kirche es oft nicht sieht und sieht nur die eigenen Probleme. Und die Probleme, um die wir uns immer wieder drehen und drehen und drehen und vergessen den Auftrag, wofür wir eigentlich da sind in dieser Welt. Aber Gott sei Dank sieht es Jesus. Und Gott sei Dank, ich sehe es auch in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben, ich weiß nicht, wo du stehst. Herzlich Einladung dazu, Jesus wirklich nachzufolgen, ihm zu sagen, ja, mein Leben gehört dir, weil ich diese Welt so sehen will, wie du sie siehst, weil du sie geschaffen hast, weil du weißt, was gut für diese Welt ist. Und Jesus kennt und erkennt, was wirklich wichtig ist. Und das sehen wir ab Vers 37 nochmal recht stark betont, wie Jesus das sagt. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenige Arbeiter. Ich habe immer die andere Übersetzung, Luther ist die Übersetzung im Kopf. Das ist jetzt neue Genfer Übersetzung für alle, die sich fragen. Genau, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Es ist deshalb Erntezeit. Also wir müssen ja erstmal verstehen, was meint eigentlich die Erntezeit hier? Es ist deshalb Erntezeit, weil sich Gottes Verheißung erfüllt hat und Christus gekommen ist. Deshalb ist Erntezeit. Die hat bis heute nicht aufgehört. An der Stelle zu Christus entscheiden sich jetzt tatsächlich Leben und Tod. Und das, wie wir uns gegenüber Christus verhalten, wer er für uns ist. Dort entscheidet sich Heil und Unheil. Es ist wirklich eine bittere Not, die Jesus hier spürt. Und es ist eine bittere Not, wenn die Ernte reichhaltig ist, aber die Erntehelfer fehlen. Wir sind jetzt in der Stadt, wenn wir jetzt auf dem Dorf wären, hätten wir mehr Bauern hier und Menschen, die wissen, wie das ist, wenn zu wenige Erntehelfer da sind. Ich war gerade, auf jeden Fall hat mir jemand geredet, der zu mir gesagt hat, ein Kollege, der Bauer ist, der hat Probleme jetzt gerade Erntehelfer zu bekommen. Und er arbeitet jetzt 18 Stunden den Tag, damit die Ernte angefahren werden kann. Krass, 18 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, dass die Ernte nicht kaputt geht in der Zeit. Weil er eben nicht genug Leute findet, die ihm helfen. Und hier ist es noch viel, viel gravierender. Es ist eine riesige Not. Und die Lösung dieser tiefen Spannung, und das finde ich so interessant, wenn wir den Text anschauen, ist eben nicht, dass ich euch jetzt sage, jetzt geht gefälligst mal in die Ernte, macht was. Das sage ich gar nicht. Denn was sagt Jesus hier? Die Antwort ist Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Denn wenn ich jemanden sage, hey, du hast gefälligst, mit welcher Überzeugung machst du das? Bist du dann begeistert? Siehst du deine Menschen, siehst du dein Volk so, dass es dich zerreißt? Nein, du denkst, der Pastor hat es halt gesagt. Mach es halt. Nein, aber das ist doch die ganze komplett falsche Haltung. Sondern ich bitte Gott darum, dass er Erntehelfer sendet mit diesem Blick Jesu. Denn ansonsten hat es keine Auswirkung. Ansonsten ist es nur ein Abhandeln von To-Dos, wo halt zum christlichen Leben dazugehört. Aber Begeisterung? Ich mach's halt. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld, und wenn man es auch wieder genau übersetzt, heißt es hinauswirft. Nicht nur komm, sondern schubs, ja. Einfach so das aufs Herz legen, jetzt geh raus, eiskaltes Wasser, platsch und los geht's. Und dann erleb mich als deinen Herrn in diesem Leben, als diesen Erntehelfer. Wir beten darum, dass Gott, der Herr der Ernte, Menschen hinauswirft in diese Welt. mit einer Leidenschaft, mit einer Trauer auch darüber, wo unser Volk hingeht, um eben Hoffnung hineinzubringen. Denn nur Gott kann solche Persönlichkeiten schenken und senden, die wir brauchen, um Erntehelfer zu sein. Er schenkt sie, wenn die Jünger darum beten. Ja, beten ist gefährlich übrigens. Ja? Wenn du nämlich anfängst zu beten, kannst nämlich du das sein, der rausgeworfen wird. Aber dann mit Begeisterung, deswegen ist es doch nicht so gefährlich. Aber letztendlich, fange an, darum zu bitten, dass Gott Erntehelfer in diese Ernte hinausschleudert, dass Gott alle Reserven mobilisiert in diesem Kampf um diese Welt. Denn es ist ein Kampf. Verlorenheit ist das schlimmste Gefühl in diesem Leben. Und wir haben eine Hoffnung, die alles überwiegt. Und ich finde es so genial, dass was Gott alles in unsere Hände legt eigentlich. Eigentlich ist es gar nicht... Eigentlich denke ich, eigentlich kann ich sehr verantwortlich gedacht, von Gott das in unsere Hände zu legen. Ja? Dass er vieles eigentlich von uns mitwirken abhängig macht. Echte Fürbitte hat riesige Auswirkungen im Reich Gottes, weil Gott sich dafür entschieden hat, uns dazu zu gebrauchen. Er könnte es machen. Er könnte auch einfach mit dem Finger schnippen und sagen, so, jetzt läuft's. Aber er will echte Gegenüber. Gott ist nicht bein- und armlos. Er könnte es machen. Aber er möchte, dass wir es tun. Weil er uns liebt. Weil er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Aus freien Stücken, dass wir ihn zurücklieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er spricht hier die Menschen an, in unserem Text, die schon übrigens schon Orientierung an ihm als Hirten gefunden haben und ihm nachfolgen. Finde ich auch noch ganz schön, an wen sich Jesus letztendlich wendet. Er wendet sich an die Menschen, die es schon verstanden haben, die schon Orientierung an Jesus gefunden haben. Die nicht mehr verirrt sind, sondern durch ihn Orientierung gefunden haben. Und dieser Frage können wir uns auch stellen letztendlich. Hast du Jesus als deinen Hirten? Habe ich Jesus als meinen Hirten, als meinen Orientierungsgeber in diesem Leben? Habe ich ihn erkannt als derjenige, der er sich letztendlich vorstellt? Bist du jemand, über den sich Jesus deshalb freut, weil du ihm nachfolgst? Dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Christus lebt jetzt in dir. Und dich hat er schon in seine Ernte gerufen. Du bist schon am Werk. Jetzt geht es darum, weitere Arbeiter zu gewinnen. Und wie? Nicht mit unseren guten Argumenten. Denn wer hat das Herz des Arbeiters letztendlich verändert? Dass sie nämlich leidenschaftlich und voll und ganz unterwegs sind für ihn. Das war Gott selbst. Er beruft. Er beruft dich und mich. Deshalb hat jeder, der aktiv am Reich Gottes mitarbeitet und miterntet, noch einen weiteren Auftrag, und zwar Gott darum zu bitten, weitere Mitstreiter zu schicken. Und ich glaube, dass Menschen, die bereits in der Ernte mitarbeiten, auch die richtige Herzenshaltung haben, um den Herrn der Ernte um Verstärkung zu bitten, weil es tut weh, wenige zu sein. Und es tut weh, dass die Menschen keine Orientierung finden. Es treibt uns geradezu in die Bitte um mehr Erntehelfer. Und ich lade dich dazu ein, das mit zu sein. Jesus, ich habe mal geschaut, dieser Text in Matthäus gibt noch einen Paralleltext. Einmal hat er 12 Jünger dann danach ausgesendet, einmal hat er 72 Jünger dann ausgesendet. Mit dem Auftrag geht jetzt hin und bringt diese Hoffnung in die Städte und Dörfer hinein. Und Jesus sagt trotzdem, diese 72, diese 12, die reichen nicht. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Sie sind nicht genug. Sie sollen Verstärkung von Gott erbeten. Obwohl solche Menschen, die von Gott berufen werden, wie es im anderen Text heißt, als Lämmer in eine brutale Welt gesendet werden. Lämmer werden oftmals zerrissen, ja, wenn sie alleine irgendwo rumeiern. Deswegen hat das er wahrscheinlich zu zweit ausgesendet. Aber im Vergleich ist das, was wir an Botschaft haben, und den Massen an Menschen, die eigentlich das teilweise auch nicht hören wollen. Nicht im Verhältnis. Deswegen sagt auch Jesus letztendlich, ja, es ist wie wenn man Lämmer in eine brutale Welt hinaussendet. Aber trotzdem überwiegt die Freude in all dem. Denn die Freude ist nicht an dieses Leben gebunden. Sie überwiegt, weil sie noch viel mehr sieht, wie das, was uns die Welt jemals bieten kann. Denn die Freude, die letztendlich daraus entstehen kann, ist, dass ihr Name nicht mehr auf der Erde eine Wichtigkeit hat, sondern dass der Name, die Jesus nachfolgen, im Buch des Lebens bei Gott stehen. Das ist unser Ankerpunkt, egal was in diesem Leben passiert. Das kann uns sogar helfen, Krankheiten zu durchstehen und Schmerz und Leid zu ertragen, verfolgt zu werden, weil unser Leben woanders verankert ist, nicht mehr in dieser Welt, wo wir uns beweisen und irgendwie einen Status quo erreichen müssen. Und das ist die richtige Motivation für die Jünger damals, dass sie wussten, wem sie gehören, wo sie dazugehören. Und das ist auch die Chance auch für uns heute und unsere eigene Kirche und unsere eigenen Kirchen auch hier in Freiburg, in Deutschland. Immer wenn Jesus Menschen sah, die orientierungslos in dieser Welt umhergeirrt sind, bewegte es sein Herz und er handelte, er griff ein. Und wenn das die Kirche ist, die Jesus sich wünscht, dann wünsche ich mir die auch. Von tiefstem Herzen. Und ich darf das auch immer wieder erleben, aber ich möchte es noch mehr erleben, dass Jesus in uns das Herz umdreht, um unser Volk willen. Und die Frage ist letztendlich, was bewegt uns innerlich, wenn wir unser Volk sehen? Wenn wir sogar unsere eigene Kirche sehen? Wenn wir die Orientierungslosigkeit sehen, die manchmal unsere eigenen geistlichen Leiter haben? Denn wir selbst wissen manchmal nicht mehr, wohin Jesus uns eigentlich führen möchte. Finden Menschen hier wirklich Orientierung in unserer Mitte? Es ist eine große Verwirrung über uns vorhanden und in unserer Mitte vorhanden. Zum Beispiel, was wir glauben oder wem wir eigentlich nachfolgen, bewegt uns das innerlich? Mich bewegt das. Dass selbst Christen oft wie so verehrte Schafe herumirren. Glauben allein versucht zu leben, ohne Gemeinschaft der Heiligen, ohne Gemeinschaft der Menschen, zu denen er eigentlich zugehört als Familienmitglied. Menschen, die keinen Hirten haben, der sie in die Gemeinschaft der Herde hineinführt. Was macht Jesus, als er das festgestellt hatte? Noch eine andere Stelle in Markus 6, Vers 34. Dort heißt es, und als Jesus aus dem Boot trat, er war auf dem Boot rumgeschippert, hat gelehrt, da sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Wieder dieses Bild, Schafe, die keinen Hirten haben. Und was macht er? Er fing an, sie vieles zu lehren. Er brachte den Menschen wieder bei, was Gott wichtig ist. Wer der Mensch eigentlich ist, wer Gott ist, warum er selbst auf diese Erde gekommen ist und welches Ziel das Leben hat und so weiter und so fort, er gab ihnen wieder Orientierung. Das macht ein Hirte. Er gibt Orientierung. Er sagt, folge mir nach und die Herde folgt ihm nach. Echte Motivation kommt aus dem Bewegtsein heraus. Das Problem heute ist, dass die Orientierungslosigkeit oftmals mit Freiheit verwechselt wird. Man sieht das Problem, man sieht nicht das Problem, sondern definiert das Offensein für alles als Freiheit im Glauben. Aber Jesus weiß es besser. Denn das Volk Israel hat es probiert, Freiheit im Glauben. Und es ging gar nicht gut. Denn nur Wahrheit, die von einer Liebe motiviert ist, die von dem Gott kommt, der Liebe ist, führt erst wirklich in die Freiheit hinein. Ich sage es nochmal. Nur Wahrheit, die von einer Liebe motiviert ist, die von dem Gott kommt, der Liebe ist, führt erst wirklich in die Freiheit hinein. Aber was passiert mit einer Herde, die keinen Hirten hat? Wenn wir kurz ins Alte Testament hineinschauen, in Hesekiel 34, Vers 5, auch eine sehr brutale Stelle eigentlich, dann lesen wir, was mit so einer Herde ohne Hirten passiert. Dort heißt es, und sie zerstreute sich, weil sie ohne Hirten waren, also das Volk Israel, wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Eine zerstreute Herde kann gefressen werden. Die wilden Tiere freuen sich. Und ich gebe jetzt gar keine einzelnen Antworten, wie das alles aussieht, aber Fragen gebe ich euch mal in der Hand. Wer ist dieser Hirte für dich? Oder auch für das Volk damals? Was könnten solche wilden Tiere im Leben sein? In deinem Umfeld vielleicht? Wann fehlt denn der Hirte? Welche Konsequenzen hat das hirtenfreie Leben letztendlich, wenn wir es fertig denken? Aber die letztendliche Frage für mich ist, wie können wir mit diesem Wissen umgehen? Und welche Bedeutung hat es für uns heute, wenn wir das wissen, dass hirtenloses Leben in eine immense Gefahr hineinführt? Und ich habe 4 Punkte mitgebracht am Schluss. Wir sind ja seine Nachfolger, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Vielleicht wirst du gerade Nachfolger. Ich weiß es nicht, was der Heilige Geist an dir gerade tut. Aber wir sind seine Nachfolger, wenn wir an Jesus Christus glauben. Deswegen ist der erste Punkt so entscheidend, dass ich sage, ich möchte in der Nachfolge Jesu lernen, so wie er mich für unser Volk hier in Deutschland und in Freiburg bewegen zu lassen. Und da können wir uns nochmal die Frage vom Anfang stellen. Wie sehe ich meine Nachbarschaft? Wie sehe ich die Menschen in der Fußgängerzone? Wie sehe ich die Menschen in den Demos, die mir so manchmal vielleicht auch ein bisschen strange rüberkommen und denken, oh, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Moment, halt. Es dreht Jesu Herz, um diese Menschen zu sehen. Und ich möchte sie auch lieben, wie Jesus sie liebt. Mein Volk bewegt mich. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht in die Außenmission gegangen bin, sondern weil ich in Deutschland geblieben bin. Nicht nur wegen der Sprache, das ist eh ein anderes Thema. Aber weil ich gesagt habe, ich liebe mein Volk und ich möchte, dass dieses Volk Hoffnung findet, Hoffnung bekommt, Orientierung findet. Mich ergreift es zutiefst, dass unser Volk keinen Hirten hat. Dass sogar teilweise seine eigene Kirche keinen Hirten mehr hat. Mich zerreißt es geradezu. Nachfolger Jesu zerreißt es das Herz, dass Menschen bewusst oder unbewusst hirtenlos sind. Aber Jesus bleibt nicht bei dem Gefühl und den Gedanken der Orientierungslosigkeit stehen. Das machen wir ja schnell mal, das tut ja weh, ja, wo das hingeht. Man könnte sich zurückdrehen, unser armes Volk, wir verstecken uns hier weiterhin, uns geht es ja hier gut in unserem geschützten Rahmen. Aber Jesus ist gerade nicht so. Jesus bleibt nicht bei dem Gefühl oder bei den Gedanken der Orientierungslosigkeit stehen. Er gibt alles, was er kann. Er hat die Gabe, Menschen nämlich zu heilen. Er hat diese Vollmacht aus dem Reich Gottes einfach in Anspruch genommen. Und er heilte überall und jeden, den er traf. Wäre schön, wenn das jemand von uns auch könnte. Gell? Manche können das, manche haben es auch schon erlebt, dass wenn wir für Leute gebetet haben, dass sie heil wurden. Ich glaube, Gott macht es heute noch. Aber Jesus hat einfach diese Gabe, die er hatte von seinem Vater, einfach vollkommen genutzt, weil er diese Not sah. Aber nicht nur das, er hat nicht nur die Not im Körperlichen gelindert, sondern er hat angefangen, sie überall zu lehren, ihnen zu sagen, wer Gott ist, wer er ist und so weiter. Überall, wo er hinging, sagt er ihnen, was wirklich entscheidend ist, wie sie Orientierung finden. Er war der perfekte Hirte. Das ist auch der zweite Punkt. Ich gebe alles, was ich kann, was ich auch gegeben bekommen habe von Gott, damit Menschen um mich herum Orientierung bekommen und Jesus als diesen Hirten kennenlernen können. Und zwar durch das, was ich sage auf der einen Seite, was ich lehre, und zwar auf diese Weise und durch meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, die ich für ihn einsetzen darf. Wort und Tat ist bei Gott immer gemeinsam, nie getrennt. Aber das wäre immer noch nicht genug, was ich auch aus diesem Text, den wir heute gelesen haben, mitnehme. Jesus lädt andere Menschen dazu ein, nämlich mitzumachen. Deshalb ist der dritte Punkt so wichtig. Ich lade alle anderen Menschen, die schon Orientierung an ihm und an Gott gefunden haben, dazu ein, Gott zu bestürmen, den Herr der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter schickt. Und das gilt heute euch. Ich lade euch dazu ein, Gott zu bestürmen, dass er mehr Arbeit in diese Ernte schickt. Das möchte ich und wünsche ich mir, dass es passiert. Dass sie Gott bestürmt. Weil es uns zerreißt. Nicht, weil es ich sage. Weil es uns zerreißt. Dass wir noch mehr diesen Blick wie Jesus bekommen. Dass sie auch vom Heiligen Geist innerlich bewegt werden. Anfangen, alles zu geben, was an Gaben in ihnen drinsteckt. Und dort Menschen zu lehren, wo offene Herzen sind. Und das Vierte, als Letztes, der vierte Punkt. Jesus sendet dieselben Männer und Frauen auch aus, um das Gleiche zu tun wie er. So tut es auch Gott heute noch. Gott sendet Menschen aus, der er dann mit seiner Vollmacht durch seinen Geist ausgerüstet hat für sein Reich. Dass wir da erst mitarbeiten können. Nur so können wir mitarbeiten, wenn er uns sendet, wenn er uns bewegt als Arbeit in dieser Ernte. Und wir kommen dann ins Staunen, wenn diese Haltung die richtige ist, wenn wir uns senden lassen von ihm. Ich habe das nochmal kurz zusammengefasst in diesen vier Punkten für euch. Einfach zu merken, schnell mitzuschreiben und auch neben den Allianz-Flyer an den Kühlschrank zu hängen daheim. Erstens, innerlich bewegt. Das Herz, innerlich bewegt. Zweitens, tatkräftig gehandelt. Drittens, leidenschaftlich aufgefordert. Ich hoffe, das ist mir heute Morgen gelungen. Und viertens, vollmächtig ausgesendet. Und nicht von mir, sondern von ihm. Ein gewisser Samuel Keller hat einmal gesagt, der Schlüssel zu den Seelen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Darum gilt es, zu ihnen hinzugehen, sie aufzusuchen in ihrem Alltag, in ihrer Not, in ihrem Kranksein, in ihrem Alleinsein. Der Schlüssel der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Wo ist dein Ort? Wo ist mein Ort, an dem du diese vier Punkte ganz konkret ausleben kannst und erleben darfst für Christus und mit Christus und durch Christus hindurch? Als Arbeiter in seiner großen Ernte, wo ist dieser Ort? Das, was letztendlich wirklich zählt im Leben. Orientierung haben und zu wissen, wer wir sind. Das wünsche ich uns, dass wir das herausfinden und dann losbrechen für unseren Herrn. Ich möchte auch beten. Himmlischer Vater, ich danke, dass du ein Gott bist, der heute noch wirkt. Danke, dass du mich auch gerufen hast vor über 15 Jahren einfach, dass du mir begegnet hast und mich ausgesendet hast. Ich wäre den Weg nie gegangen, wenn du es nicht gesagt hättest. Und vielen hier im Raum geht es ähnlich. Menschen, die einfach sich von dir gesendet haben lassen, ob das in die Arbeit ist, in den Beruf, in die Hobbys, in die Familie, in Freundschaften, in Kollegenschaften, egal wo. Ich danke dir, dass du heute noch Menschen berufst, noch heute Menschenherzen veränderst, noch heute unsere Gebete hörst, wenn wir um Arbeiter flehen. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr und immer näher an dein Vaterherz kommen. Dass wir die Menschen sehen, und zwar durch deine Augen, nicht mehr durch unsere Augen, wo wir manchmal so ungnädig und unbarmherzig sind. Zeig uns, wie das funktioniert. Veränder uns du uns grundsätzlich aus unserer Motivation raus, aus dem, wer wir sind, und mach du uns zu Menschen, die diesem Hirten nachfolgen und andere Menschen dazu einladen, ebenfalls dir nachzufolgen. Denn du gibst Orientierung. Du hast es damals getan, du tust es heute noch, und zwar auch durch uns und gerade durch uns. So sei willkommen, Herr, durch deinen Heiligen Geist hier in unserer Mitte, und verändere du, dass wir wirklich dieses Herz bekommen, das leidet, aktiv wird, handelt und zur Freude führt. Wir ehren dich und wir lieben dich, Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so befehlen wir uns dir an. Wir gehören dir. Mach du aus uns, was dir gefällt. Amen.